Hallo Helen, gestern wurde in Magdeburg eine Familie nach 26 Jahren in Deutschland nach Armenien abgeschoben. Erst vor 3 Wochen wurde eine Familie aus Bernburg nach 21 Jahren in den Kosovo abgeschoben. Ist das neuer Standard in Sachsen-Anhalt, Familien nach so langen Jahren abzuschieben?
Naja, also was man auf alle Fälle merkt, ist, dass es einen großen Druck scheinbar gibt aus dem Bundesinnenministerium auf die Länder und natürlich auch bis in die Landesbehörden, die das durchsetzen, also vor allen Dingen die Ausländerbehörden, so viele Menschen wie möglich abzuschieben. Und dabei wird wirklich nichts darauf gegeben, unter welchen Bedingungen das passiert. Die Abschiebungen, die wir in letzter Zeit beobachtet haben, in Sachsen-Anhalt, aber auch in den meisten anderen Bundesländern, sind super brutal vollzogen worden, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dieses Beispiel jetzt von gestern Nacht ist wirklich ein besonders erschreckendes Beispiel.
Was genau ist so erschreckend? Also was ist passiert?
Was gestern Nacht passiert ist, ist, dass die Familie abgeholt wurde, wie du schon gesagt hast, nach jahrelangem Aufenthalt in Deutschland. Die Mutter ist mit 7 Jahren aus Armenien nach Deutschland geflohen, hat hier also quasi ihr ganzes Leben verbracht, hat keinerlei Kontakte mehr in Armenien, hat jetzt hier 4 Kinder, die alle minderjährig sind, 2 Kleinkinder, 2 und 4 und 2 Mittelalte, die gerade quasi in Pubertät reinkommen, 12 und 13 sind die. Und die 12- und 13-jährigen Kinder sind während der Abschiebemaßnahme aus dem Polizeiauto geflohen und sind bis jetzt verschollen. Also die Familie, die noch zurückgeblieben ist, der Onkel der Kinder und der Vater, suchen bis jetzt in diesen Minuten nach den Kindern in der ganzen Stadt, weil niemand weiß, wo sie sein könnten. Es kann sein, dass was richtig Schlimmes passiert ist. Es ist wahrscheinlich, dass sie irgendwo untergekommen sind, aber das ist alles unklar. Und die Polizei hat die Maßnahme trotzdem vollzogen, die Mutter nach Düsseldorf gefahren, in den Flieger gesetzt, mit ihren 2 Kleinkindern, ohne ihren Mann, ohne ihre anderen beiden Kinder, mit 14 Gepäckstücken und ohne Anlaufkontakte in Armenien. Ich finde das schon wirklich besonders grausam und besonders erschreckend, dass PolizeibeamtInnen und auch die Personen der Ausländerbehörde, die da nachts mit dabei waren, nichts tun, um diesen Polizeieinsatz zu beenden, sondern stattdessen wirklich den Vater dann durch die Stadt scheuchen und die Kinder suchen lassen, die tatsächlich ja wirklich bei Nacht und Eiseskälte vor der Polizei fliehen mussten. Das ist wirklich unfassbar, finde ich.
Die Mutter, die ja mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen ist, mittlerweile 33 Jahre alt ist, war auch depressiv und akut suizidgefährdet. Wie konnte diese Abschiebung von ihr trotzdem stattfinden?
Ja, das ist tatsächlich das, was wir uns auch fragen. Ich hatte jetzt heute Morgen ein längeres Telefonat mit dem Abschiebemonitoring am Flughafen in Düsseldorf. Und die Beraterin sozusagen dort hat mir erzählt, dass die Bundespolizei, das muss man wohl fairerweise zugeben, sehr einfühlsam mit der Mutter umgegangen ist. Also die Landespolizei Sachsen-Anhalt hat die Mutter und die beiden Kleinkinder nach Düsseldorf gefahren. Dort wurden sie der Bundespolizei übergeben. Die haben sich wohl mit 2 Beamtinnen um die Kinder gekümmert und andere Beamtinnen haben sich um die Mutter gekümmert. Aber was die Frau vom Abschiebemonitoring auch berichtet hat, ist, bei jeder Abschiebung muss ja ein Arzt, eine Ärztin zugegen sein. Und das war dort eben auch der Fall. Aber in dem Flieger nach Armenien saßen so viele medizinische Notfälle, dass der Arzt, in dem Fall war es ein Arzt, überhaupt keine Kapazität hatte, sich um die Mutter zu kümmern und das tatsächlich auch irgendwie festzustellen. Die Diagnose der Depression lag wohl vor, aber das ist nicht ausreichender Grund, um eine Abschiebung zu stoppen. Und die Tatsache, dass sie schwer suizidgefährdet war, war überhaupt nicht bekannt. Das heißt, dass der Arzt insofern quasi nicht hätte einschreiten können, weil er diesen Fakt gar nicht vorliegen hatte. Und umso dramatischer ist es aber, dass es tatsächlich jetzt so geschehen ist, weil eigentlich wäre keine Reisefähigkeit gegeben gewesen.
In was für Fällen greift denn die Härtefallkommission ein?
Oder die Härtefallkommission greift bei so Einzelpersonen oder Familien ein, oder der greift sie als Instrument, die schon lange in Deutschland leben, sich immer um Aufenthaltsmaßnahmen sozusagen bemüht haben, um Aufenthaltstitel bemüht haben, versucht haben, ihre Passpapiere zu besorgen, sogenannte Integrationsleistungen erbracht haben. Das sind die Fälle, in denen Mitglieder der Härtefallkommission diese Personen quasi vorstellen können, den anderen Mitgliedern, und dann darum bemühen können, dass diese Personen einen langfristigen Aufenthaltstitel bekommen. Ob das in diesem Fall auch passiert ist, davon wissen wir leider nichts. Es wäre eine Vermutung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Erfolg gehabt haben könnte. Aber im Zweifelsfall ist es einer dieser sehr dramatischen und sehr traurigen Fälle, in denen es gar nicht erst dazu gekommen ist, weil niemand von der Situation der Familie wusste. Wir wussten ja auch nichts von der Familie, bis wir vorgestern Nacht angerufen wurden, während die Abschiebemaßnahme noch im Vollzug war.
Bei der Abschiebung wurde jetzt die Familie getrennt. Die beiden Kinder sind geflüchtet. Wie geht es jetzt weiter für die Familie?
Ja, das ist eine große Frage, die jetzt im Raum steht. Die Ausländerbehörde hat dem Vater eine Frist gegeben, und zwar von einer Woche, bis zu der er seine Kinder ausfindig machen soll. Das ist eine völlig absurde Forderung, weil erstens, wie soll das gehen? Der Vater ist völlig ausgelaugt, hat seit 2 Tagen nichts gegessen, nichts wirklich getrunken, sucht in der ganzen Stadt nach dem Rest seiner Familie, während die Mutter völlig verzweifelt mit 2 Kleinkindern in Armenien sitzt. Was jetzt tatsächlich passieren soll, ist uns unklar. Wir versuchen gerade die Angehörigen der Familie und Bekannten dabei zu unterstützen, den Rechtsweg zu ergreifen, um sich dafür einzusetzen, dass die Abschiebung für rechtswidrig erklärt wird. Weil nur wenn sie für rechtswidrig erklärt wird, kann sie rückgängig gemacht werden. Ich kann nicht gut einschätzen, wie hoch die Erfolgschancen dafür sind. Uns als Organisation scheint es offensichtlich, dass dort alles schiefgelaufen ist, was hätte schieflaufen können. Aber häufig reicht das ja leider trotzdem nicht. Insofern versuchen wir einfach Kontakt zur Familie zu halten, die hier lebt. Also wie gesagt, dem Onkel, bestenfalls auch dem Vater und anderen FreundInnen und UnterstützerInnen. Zu versuchen, diese Personen dabei zu unterstützen mit den Wegen, die sie jetzt gehen wollen. Sei das Öffentlichkeitsarbeit, wie jetzt zum Beispiel dieses Interview, sei das der Rechtsweg oder wie auch immer das aussehen kann. Aber die erste und wichtigste Priorität ist jetzt erstmal, die Kinder zu finden.
Ja, nicht nur gestern bei der Abschiebung in Magdeburg, sondern auch bei der Abschiebung in Bernburg waren Kinder betroffen, beziehungsweise wurden Familien getrennt. Wie bewertest du da das Agieren der Polizei?
Also ich finde in beiden Fällen das Agieren der Polizei brutal, grausam, erschreckend, verantwortungslos. Ich glaube, das sind die Wörter, die das gut beschreiben. Ich finde es immer wieder unvorstellbar, dass das Personen sind, die wirklich bei diesen Einsätzen mit dabei sind als PolizeibeamtInnen und sich sozusagen trauen, diese Einsätze durchzuführen. Also natürlich gibt es da eine Hierarchie und eine Einsatzleitung und so, aber dass da niemand an einem Punkt, wenn zum Beispiel jetzt wie gestern die Kinder fortlaufen und nicht aufzufinden sind, mitten in der Nacht, ohne Jacke, 13 und 12 Jahre alt, dass dann dieser Einsatz nicht abgebrochen wird. Und das ist das Gleiche mit Bernburg, dass der Einsatz dort nicht abgebrochen wird, bei einer Familie 4 Kinder und 2 Erwachsene abgeschoben werden, nach Jahren in Deutschland, die nie in ihrem sogenannten Herkunftsland waren, die keine Verbindung dorthin haben, dass das trotzdem durchgeführt wird, trotz dieser offensichtlichen Grausamkeit. Das ist mir wirklich immer wieder ein Rätsel. Und das sind die Momente, in denen ich mich frage, wie man als Polizeibeamte überhaupt irgendwie funktionieren kann in so einem Einsatz. Also was da für ein Druck da sein muss, dass man solche Aktionen wirklich durchzieht, finde ich immer wieder bösartig faszinierend sozusagen.
Von heute bis Freitag tagt die InnenministerInnenkonferenz. In letzter Zeit hatten einige Innenminister, wie zum Beispiel Horst Seehofer, eine Debatte um Abschiebung nach Syrien begonnen. Was erwartet ihr als Flüchtlingsrat von der Konferenz?
Die Debatte, die da jetzt gerade läuft und jetzt eben im Rahmen der InnenministerInnenkonferenz nochmal fortgeführt wird oder ausgeführt wird, nämlich um Abschiebungen nach Syrien, finde ich besonders dramatisch. Das ist purer Populismus. Abschiebungen nach Syrien würden erstens helfen, dass man mit einem verfolgerischen, autokratischen, diktatorischen Regime kooperieren müsste, weil schließlich können Abschiebungen nur vollzogen werden, wenn eine Kooperation zwischen Deutschland und dem Herkunftsland der Personen, der Betroffenen besteht. Das hieße, man müsste mit dem Assad-Regime zusammenarbeiten, was ich absolut verantwortungslos fände. Und der zweite Schritt, warum ich es als Populismus bezeichne, ist, weil es klar ist, dass diese Abschiebungen nicht funktionieren können. In Syrien herrscht Bürgerkrieg in quasi allen Teilen des Landes. Die Personen, die hier hergeflohen sind, hatten offensichtlich beste Gründe, ihr Heimatland zu verlassen. Niemand flieht ohne Grund. Das ist dieses Plädoyer, was wir immer wieder halten, wie viele andere Organisationen auch. Und gerade im Fall von Syrien scheint es so offensichtlich, warum Menschen dieses Land verlassen, weil sie tatsächlich bedroht und verfolgt werden. Und Menschen dorthin wieder zurückzuschieben, in einem Land, in dem einer der grausamsten Bürgerkriege immer noch bebt, die ganze Zeit, und es keine sicheren Zonen und Gebiete gibt, sondern absolut klar Verfolgung droht nach der Rückkehr, ist verantwortungslos. Und das ist eine Debatte, die ich wirklich unfassbar finde, weil Herr Innenminister Seehofer natürlich weiß, dass das nicht funktionieren wird, und er führt sie trotzdem. Also es ist dieses klassische Prinzip von das Unsagbare sagbar machen. Ja, also warum debattiert man zur jetzigen Zeit über Abschiebungen nach Syrien, wenn so klar ist, dass das nicht machbar sein wird oder zumindest nicht machbar sein darf?
Auch nach Afghanistan wird wieder abgeschoben. Der nächste Flug geht am 12. Dezember nach Kabul. Ursprünglich waren die Abschiebungen auf Bitten der afghanischen Regierung aufgrund der Pandemielage ausgesetzt. Was hat sich in Afghanistan geändert, dass jetzt wieder Abschiebungen stattfinden?
Ja, der Flug soll am 16. gehen und ja eben auch vom Flughafen, der uns am nächsten ist, nämlich Leipzig-Halle. Auch das ist eine Entwicklung der letzten Monate und Jahre, die wir überhaupt nicht gutheißen. Afghanistan hat genauso wie Syrien, genau wie das, worüber wir gerade schon gesprochen haben, einen schwelenden Bürgerkrieg in fast allen Landesteilen. Die Argumentationen der Behörden in Deutschland, warum Leute in Afghanistan sicher leben könnten, sind völlig bescheuert, haben kein Hand und Fuß. Und dass Abschiebungen nach Afghanistan wieder durchgezogen werden, zumindest für sogenannte Identitätstäuscher und Gefährder, in dem Fall sind es tatsächlich größtenteils Männer, ist unfassbar. Also es gibt keinen Grund, der irgendwie erklären würde, warum es machbar sein sollte oder verantwortungswürdig wäre, dass man Leute dorthin schiebt, sondern es ist einfach verantwortungslos, ganz klar.
Welche Beziehung hat denn Deutschland zu Afghanistan?
Soweit ich weiß, ist der Großteil der Belegschaft der deutschen Botschaft in Kabul mittlerweile abgezogen, wenn nicht sogar komplett. Ich glaube, auch aufgrund der Corona-Pandemie ist die Botschaft derzeit geschlossen. Es gibt ja große Diskussionen schon seit Jahren, dass internationale Heere dort abgezogen werden sollen, teilweise auch eben, weil die Sicherheitslage zu unsicher ist. Also es liegt eigentlich auf der Hand, dass es nicht zu verantworten ist, Menschen dorthin zurückzuschieben, weil eben keine sicheren Gebiete bestehen, in denen die Leute tatsächlich ohne Verfolgung ihr Dasein fristen könnten. Und es gibt dazu genug Forschung, unter anderem zum Beispiel von einer Forscherin aus Halle, Friederike Stahlmann, die Kontakt hält zu Personen, die nach Afghanistan abgeschoben wurden, von denen ein großer Teil komplett verschwindet und der Rest ihr berichtet, wie furchtbar das Leben in Afghanistan ist, weil sie von Familien verstoßen werden, weil sie in der Gesellschaft keinen Anschluss finden, weil sie auf der Straße leben, weil sie keine Möglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und weil eben tatsächlich die Lebenssituation so bedroht ist durch Terrorismus und durch die Terrormilizen, die dort herrschen. Also es ist wirklich immer wieder frustrierend, diesen Debatten dazu zuzuhören oder auch Teil davon zu sein, weil es für alle Organisationen, die sich ein bisschen damit beschäftigen, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene oder auch in der Forschung, eigentlich sehr klar ist, dass es nicht zu verantworten ist.
Rechnet ihr mit einer Zunahme von Abschiebungen in den nächsten Monaten?
Also ich glaube, man muss mit einer Zunahme von Abschiebungen rechnen und das ist vor allen Dingen der Tatsache geschuldet, dem, was wir jetzt auch in der Abschiebung in Bernburg, in der Abschiebung in Magdeburg jetzt gesehen haben. Das Vorgehen der Polizei, der Behörden wird immer brutaler, immer rücksichtsloser. Sie versuchen, Abschiebungen mit allen möglichen Mitteln durchzusetzen, die sie irgendwie zur Verfügung stehen haben. Sie haben nun mal das Gewaltmonopol. Es wird also im Zweifelsfall mehr werden und es wird immer schlimmer und dramatischer werden. Es gibt keine Rücksicht auf Verluste, es werden Familien getrennt, es werden Einzelpersonen aus ihrem Leben gerissen, das sie sich jahrelang aufgebaut haben, aus Arbeitsverträgen gerissen, aus Freundeskreisen gerissen, aus Schulkontexten gerissen. Es ist egal wie, es ist jedes Mal wieder dramatisch. Und der Fall eben aus Magdeburg ist, finde ich, besonders dramatisch, weil, wie gesagt, die Kinder immer noch nicht gefunden wurden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch in Anbetracht der drohenden, der kommenden Landtagswahl und der Bundestagswahl, die ja beide 2021 stattfinden werden, auch nochmal vermehrt Druck geben wird aus Bundes- und Landesinnenministerien, dass die Abschiebezahlen durchgesetzt, also die Zahlen erhöht werden müssen, Abschiebungen durchgesetzt werden müssen, um irgendwie den rechten Rand zu beruhigen, die konservative Mitte zu beruhigen, die sich ja immer wieder darauf berufen, dass so viele Leute in Deutschland leben, die eigentlich gar kein Anrecht darauf hätten, hier zu sein. Wenn man sich für Freedom of Movement einsetzt, für Bewegungsfreiheit von Personen, ist das eine Argumentation, die man nicht nachvollziehen kann oder zumindest brutal findet. Aber aus deren Sicht ist es das einzige Mittel, was man hat, um die Leute tatsächlich von hier zu vertreiben und auch fernzuhalten, möglichst brutale Abschiebungen durchzuführen. Und das geht aber nun mal immer auf Kosten von Personen, von Familien, von Freundeskreisen. Das sieht man jetzt auch an der Abschiebung gestern Nacht, was das für eine riesige Welle geschlagen hat, zum Beispiel jetzt in sozialen Medien. Ja, das wurde auf Twitter, macht sich das gerade breit wie ein Lauffeuer und die Verzweiflung ist groß, weil niemand weiß, was man jetzt tatsächlich dagegen tun kann und wie man unterstützen kann. Und vor allen Dingen diese beiden immer noch vermissten Kinder sind ein besonders klares Zeichen dafür, mit was für Methoden da gearbeitet wird zurzeit.
Klar, es gibt immer wieder Berichte über das gewaltvolle Vorgehen der Polizei bei Abschiebungen. Du hattest auch vorher schon auch immer wieder das Vorgehen der Polizei als besonders brutal gekennzeichnet. Und auch in dem Fall bei der Abschiebung in Magdeburg wurde ja tatsächlich mit Schusswaffen auch gedroht gegen Personen, die sich gegen diese Abschiebung an der Nachbarschaft und sowas gestellt haben. Natürlich gehören Polizei und Waffen irgendwie zusammen, beziehungsweise kann man das gar nicht voneinander so trennen. Aber trotzdem frage ich mich, was sind das für Methoden, die sich jetzt nochmal besonders verschärfen?
Das deckt sich tatsächlich in allen Berichten von Angehörigen oder Personen, die selber von Abschiebungen betroffen waren. Das Vorgehen ist eigentlich immer sehr ähnlich. Es wird mitten in der Nacht ohne jegliche Vorwarnung an der Tür geklopft. Teilweise werden die Türen eingetreten, wenn nicht sofort geöffnet wird. Dann werden alle Personen, die sich in der Wohnung befinden, aus den Betten gescheucht. Bei der Familie aus Bernburg zum Beispiel wurden die beiden ältesten Söhne erstmal in Handschellen gelegt. Es werden regelmäßig Personen gefesselt. Ich habe Bilder schon und Videos gesehen von Kindern, die Handschellen oder Fesseln anhatten. Es wird bedroht mit, also tatsächlich verbalen Drohungen, es wird gedroht mit körperlicher Gewalt. Es gibt immer wieder auch Vorfälle von massiver körperlicher Gewalt, teilweise auch. Letztes Jahr haben wir einen Fall betreut von einem Mann, der von der Polizei so geprügelt wurde, laut seiner Aussage, dass ihm die Nackenwirbel gebrochen wurden. Der saß dann tatsächlich mit gebrochenen Nackenwirbeln im Abschiebeflieger. Der kam auch nach Armenien dann. Und was eben gestern Nacht in Magdeburg passiert ist, ist besonders massiv, weil dort hat die Abschiebung stattgefunden auf dem Neustädter Markt oder Neustädter Platz. Ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt. Und dort haben einige Leute, die in den Wohnungen außenrum wohnten oder Bekannte der Familie waren, davon mitbekommen und sind mit raus auf die Straße gekommen und haben während dieses relativ lang andauernden Polizeieinsatzes, weil ja die Kinder dann abgehauen sind, versucht, die PolizistInnen dazu zu überreden, den Einsatz abzubrechen. Was, wenn man sich in ihre Perspektive versetzt, natürlich absolut nachvollziehbar ist. Schließlich beobachtet man da ein brutales Vorgehen, die Abschiebung einer Familie, der man im Zweifelsfall entweder nur nahesteht oder sogar mit der man sogar verwandt ist. Natürlich versucht man irgendwie davon abzubringen und das alles aber nur verbal. Davon gibt es x Videoaufnahmen von gestern Nacht. Und dann sieht man aber eben auch auf den Videoaufnahmen, und das wurde mir auch schon selbst berichtet, dass dann eben ein Beamter seine Waffe zieht und die PassantInnen in dem Fall tatsächlich bedroht. Und sowas habe ich schon häufiger gehört und jetzt gibt es aber eben auch Videoaufnahmen. Und das ist ein ganz klarer Beweis dafür, was für Methoden da angewendet werden und mit was für einer Skrupellosigkeit vorgegangen wird. PassantInnen mit Schusswaffen zu bedrohen, ist so ein massives Vergehen und so eine massive Bedrohung, dass es eine komplette Ausnutzung des Gewaltmonopols ist. Natürlich kann man jetzt argumentieren, dass Polizeibeamtinnen in so einer Situation irgendwie sich selbst schützen müssen und die Situation irgendwie stabil halten müssen und das Risiko einer Störung minimieren müssen. Ja, das wäre jetzt sicherlich die Argumentation von Herrn Seehofer. Aber sobald man sich versucht hereinzuversetzen in die Sichtweise der Familie, der Betroffenen selbst, das ist wirklich unvorstellbar, wenn man mitten in der Nacht überrumpelt wird mit kleinen Kindern und so brutale Methoden angewendet werden.